Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ja, gleichfalls.
Da sind wir mal wieder.
Da sind wir wieder, genau. Trotz super Wetter und recht früher Aufnahmezeit.
Ja, das Wetter
eigentlich
soll ja...
Eigentlich sollten wir hier am Wasser liegen.
Ja, aber ich denke, wir haben uns einen sehr guten Zeitpunkt ausgesucht für die Aufnahme, weil morgen am Samstag und Sonntag soll es noch wärmer werden. Also heute ist noch so der gute Tag, wo es noch nicht ganz so heiß ist.
Ja, okay, bei uns waren es jetzt auch schon wieder 30 Grad.
Ja.
Und das ist für mich eigentlich schon, alle brauche ich nicht, ehrlich gesagt.
Nee, das ist nicht schön. Nee.
Genau, das soll jetzt bis Montag, soll es ja nochmal wärmer werden. Die haben ja teilweise, also nicht bei uns jetzt hier am Ort, aber in der Region haben sie ja teilweise bis zu 37 Grad gemeldet. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Und ja, dann Temperatureinbruch ja auf ungefähr 20. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das sich auf den einen oder anderen Kreislauf hier auswirkt. Also nicht jetzt meinen unbedingt, aber bin ich mal gespannt.
Ja, vor allen Dingen, dann kommen ja wieder diese Unwetter. Das ist ja immer das, was mir so Bauchschmerzen bereitet. Ich habe ja nichts gegen ein Sommergewitter, aber wenn es dann ausartet in Hagel und Sturm und Gewitter, das muss ich nicht unbedingt haben.
Ja, der Klimawandel.
Der Klimawandel, ja. Ich meine, wir hatten ja erst wieder eine kurze Unwetterphase an der Nordseeküste und in Holland mit diesen extremen Sturmböen, die da wirklich sehr viel Unheil angerichtet haben. Und in Norddeutschland hat es ja auch eine ältere Dame erwischt, die hat es quasi, die hat der Baum getroffen und alles unnötig muss nicht sein, sowas. Ne? Obwohl ja auch schon stundenlang und tageweise davor gesagt worden ist, speziell im Norden, wenn sie nicht unbedingt raus müssen, bleiben sie drin. Ja, ob diese ältere Dame jetzt unbedingt raus musste, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber keine Ahnung. Egal. Ist dumm gelaufen.
Ja.
Muss nicht sein.
Nee.
Gut, Aber bevor wir in die Sendung einsteigen, wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben und die heutige Sendung wird unterstützt von der Firma Roborock. Und mehr zu Roborock im Laufe der heutigen Sendung. Gut.
Okay, lass uns mal einsteigen.
Ja, lass uns einsteigen. Ich habe da noch mal ganz kurz einen Nachtrag zum Tastaturhersteller, der Firma Bridge, die ist ja mehr oder weniger in der ursprünglichen Konstellation pleite und nicht mehr existent. Der Rest der Firma Bridge, also die ganzen Rechte, die ganzen Produktrechte, die haben jetzt ehemalige Mitarbeiter aufgekauft.
Mhm, genau.
Sprich der ehemalige CEO, der Leon Rossi und einige andere aus dem Vorstand haben quasi die Rechte aufgekauft. Produktrechte und die ganzen restlichen Vermögenswerte gehen jetzt an die Firma Uinta. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal richtig ausgesprochen. Zumindest übernimmt die Firma Uinta den Namen und quasi auch die ganzen Produktrechte und auch die kompletten Patente. Und es gab da auch ein kurzes Interview von Mr. Rossi, dass sie planen, einige Modelle und die Erfolgsmodelle wieder neu aufzuleben, unter dem gleichen Namen, also unter dem Namen Bridge. Und da sind wir gespannt, was da kommen wird. Jo.
Ja, Bridge fing ja auch mal, glaube ich, als Kickstarter-Projekt an, ne?
Ob das jetzt auf Kickstarter war oder auf irgendeiner anderen Crowdfunding-Plattform, keine Ahnung, aber es war jedenfalls ein crowd-gesourcedes Projekt sozusagen, ja.
Okay, was kann es noch gewesen sein damals? GoFundMe oder Kickstarter?
Oder
Indiegogo, das meine ich, sorry, GoFundMe gibt es auch noch, genau, aber Indiegogo war ja eigentlich so, beziehungsweise Kickstarter, Indiegogo, das waren ja eigentlich so die Plattformen damals.
Ja.
Ja.
Ja, und was denke ich auch sehr wichtig ist, dass sie den Namen beibehalten, weil Bridge ist ja schon im bekannt. Tastaturbereich ein gutes Brand und ich denke auch in einigen Produktbereichen, also sie hatten ja sehr erfolgreiche Serien und sie hatten aber auch Serien, die liefen nicht so gut, aber im Großen und Ganzen haben die schon vernünftige Qualität gebaut. sehr schön. Wie man es nimmt oder auch nicht, keine Ahnung. Mal schauen, was kommt.
Also es ist schön, dass es weitergeht.
Ja, ja,
irgendwie. Es war natürlich nicht schön, wie es aufgehört hat, gerade für jeden, der halt nicht mehr dann mit an Bord ist.
Ja.
Aber es ist, wie gesagt, schön, dass es weitergeht. Wie gesagt, es gab da ja auch hier so ein, zwei, drei nicht ganz so schöne Gerüchte, gerade weil halt viele und unter anderem ja der CEO das dann jetzt quasi weiterführen. Ja. Hoffen wir mal das Beste dafür, dass es halt jetzt, oder dass sie die richtigen Produkte dann jetzt haben, ja, dass es halt weitergehen kann und dass es halt erfolgreich auch weitergeht. Muss man mal gucken, ja. Wenn sie vernünftig arbeiten und nicht aufs falsche Pferd setzen.
Ja.
Jetzt anfangen für Google Pixel irgendwie.
Naja.
Sich zu konzentrieren.
Also es gibt ja auch andere Firmen, die für viele Produktkategorien oder für verschiedene Brandings oder Ökosysteme Zubehör haben. Es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn man halt mehrere Labels bedient. Vielleicht ist das sogar ganz gut, dass man
sich... Ja, mehrere ist ja gut, aber ich sage ja konzentrieren, wenn sie sagen,
hier, ja,
das Google Pixel Tablet, das ist jetzt unser Ding und wir machen das.
Ja.
Konzentrieren uns darauf ist vielleicht nicht so...
Ich meine, Logitech hat ja auch für verschiedene Plattformen Tastaturen im Angebot, ne? Also ist jetzt ja nicht
nur spezialisiert. Ja, okay, das ist nochmal ein anderer Player.
Ja, ist auch nochmal eine ganz andere Größenordnung. Obwohl vor ein paar Jahren ging es Logitech auch sehr, sehr schlecht. Also das wollen wir jetzt mal nicht außer Betracht lassen. Die hatten auch schon einige Probleme. Also im Moment sieht es ja nicht danach aus, dass sie Probleme haben, aber vor ein paar Jahren hatten die auch schon mächtige Probleme, ja. Gut. Ich finde es auch gut, wie gesagt, dass Bridge weitermacht. Man muss ja den ganzen Markt nicht nur Apple für ihre hauseigene Tastaturen überlassen oder halt Logitech, sondern es ist auch ganz gut, dass es da ein bisschen Konkurrenz gibt und dass es da nicht nur im Endeffekt zwei große Player gibt in dem Bereich, sondern dass jetzt auch Bridge irgendwie versucht weiterzumachen. Ja.
Mhm, genau.
Dann hatten wir letzte Woche über den Samsung S9 oder den Viewfinity S9 gesprochen. Das ist ja das Thunderbolt-Display mit der 5K-Auflösung. Das Mac Studio.
Den Verkaufsstart in Korea und den Preis, den sie da halt genannt haben. Genau,
genau, also der Mac Studio Clone. Ja. Ich hab mir die Bilder nochmal jetzt ganz genau angeguckt. Das ist ja wirklich eine Frechheit.
Das ist wieder typisch Samsung-Dreist.
Ich sag mal, Samsung hat das doch eigentlich gar nicht nötig. Wenn man guckt, was das für ein Megakonzern ist, müssen sie doch nicht so einen Scheiß machen. Also ich verstehe nicht, warum das.
Ja, mein Gott, wie beim Smartphone gibt's halt auch bei den Bildschirmen nur eine Art, wie du halt was designen und
bauen kannst. Naja, okay. Also, ja, egal. Es gibt ja Länder, wo das Kopieren und das Nachmachen ein Kompliment ist. Vielleicht ist das ein Kompliment an Apple.
Ja, ich würde es mal so nehmen. Ja.
Nehmen wir es mal sehr positiv. Wir wollen uns jetzt hier nicht mit Samsung verscherzen. Jedenfalls hab ich jetzt den europäischen Preis aufgeschnappt. Quelle ist heise.de. Ich hoffe, der Preis stimmt auch, weil es hat mich ein bisschen irritiert. Deswegen nenne ich absichtlich die Quelle dazu, weil das Ding soll sage und schreibe 1730 Euro kosten. Und ich wage jetzt mal eine steile These. In der Apple-Szene, wenn sie das, ich meine, das adressiert ja auch eindeutig zum größten Teil den Apple-Kunden. In der Apple-Szene muss man, denke ich, die Kunden mit der Hand suchen oder mit der Lupe suchen, die dafür 1730 Euro ausgeben, wenn das Apple-Modell nur 1749 Euro kostet. Wobei der Straßenpreis da ja auch, wie ich schon öfter sage, wesentlich darunter liegt. Also, das ist schon ein extrem selbstbewusster Preis. So sehe ich das.
Ja, ich denke mal, sie setzen da halt auf die Ausstattung, ja.
Ja.
Die Funktionen, die sie halt mehr bieten oder die anderen Funktionen, die sie halt noch bieten. Und ich hatte ja auch schon gesagt, mal gucken, wie der Preis halt bei uns sein wird, wenn man mal von Währungsausgleich und vor allem halt auch Inflationsausgleich und Aufschlag dann etc. Halt aktuell mal ausgeht und ist schon eine Ansage. Ja.
Ja, das ist schon sehr
selbstbewusst.
Selbstbewusst, ja. Man muss halt sehen, wie die Zusatzfunktionen sind. Es gibt ja diese Smart Features, die da genannt worden sind, aber wie umfangreich diese Smart Features sind. Und wenn man natürlich.
Ja, vor allem, wie ist der Kunde bereit, dafür halt auch dann Geld zu zahlen, ja, für oder wie nachgefragt sind halt die Funktionen, ja, bei den Kunden. Das ist halt auch die Frage, ja.
Also,
weil, also wo ich jetzt brauche jetzt nicht unbedingt mein Monitor muss jetzt nicht unbedingt ein Fernseher sein, ja.
Also wo ich jetzt zum Beispiel noch einen Mehrwert sehen würde, wenn das funktionieren würde, ich glaube aber nicht, dass es geht. Der hat ja mehrere Eingänge oder Ausgänge, also der ist ja ein Thunderbolt-Display. Wenn man jetzt mehrere Endgeräte anschließen könnte und dann einfach umschalten per Menü oder per Knopf, das wäre zum Beispiel noch ein großer Punkt, wo sie sich gegenüber Apple abheben könnten. Weil bei Apple muss man halt immer umstecken. Wenn ich jetzt ein Mac Studio habe und das Ding jetzt am MacBook Pro betreiben will, muss ich das Kabel raus und reinstecken. Und wenn man das jetzt umschalten könnte, das wäre jetzt zum Beispiel noch ein Punkt, der für mich
wenn du quasi so eine Switchbox
noch. So eine Switchbox, genau. Ja. Einen stationären Mac und einen Laptop, zack, umschalten. Ja.
Weil es ist ja im Prinzip bei vielen Monitoren, die halt mehrere Eingänge haben, gerade ja, unterschiedliche, klar. Wenn du HDMI, DisplayPort, ja. Vielleicht noch ein USB-C oder so dran hast, ja, wo du dann halt zwischen den Eingängen hin und her schalten kannst. Aber jetzt nur Thunderbolt. Kennst du einen Monitor, wo du...
Kenne ich nicht, aber technisch gesehen wäre es möglich, dass man das machen kann. Ja. Also die
Thunderbolt... Du könntest ja quasi, wenn du mehrere Thunderbolt-Eingänge hättest oder USB-C-Display etc., ja, könntest du ja eigentlich durch die Eingänge durchschalten und hättest da ja eigentlich die Unterscheidung zwischen dem Signal, ja.
Genau. Ja. Das wäre echt ein tolles Feature, wenn das funktionieren würde. Aber das glaube ich nicht, dass das Samsung anbietet.
Ja, ich habe ja hier bei mir im Monitor ja auch den Mac und den, oder früher den Mac und den PC ja. dran gehabt, ja.
Ja, ja gut. Wir lassen uns überraschen. Die ersten ja. Testberichte sind ja noch nicht da. Also das Ding ist ja noch gar nicht verfügbar.
Das ist noch sehr frisch, ja.
Und mal gucken, wie schnell oder wie weniger schnell Samsung die Preise senkt. Schauen wir mal. Ja, was auf jeden Fall gesenkt werden soll, das ist laut Financial Times der Output von
gesenkt werden soll, ist zwangsweise wahrscheinlich dann weniger vom Band fällt, ja.
Eher aufgrund der Umstände senken sie wahrscheinlich den Produktionsoutput. Das berichtet zumindest die Financial Times. Die Stückzahlen.
Alle Vision Pro.
Ja, die Stückzahlen bei den Produktionsstart sollen wohl reduziert werden auf 130, vielleicht maximal 150.000 Stück. Geplant waren angeblich 400.000 Stück. Das sind jetzt auch vage Aussagen, ob das jetzt wirklich so eine hohe Stückzahl, in Anführungsstrichen so eine hohe Stückzahl war, keine Ahnung. Der Knackpunkt soll wohl sein, dass diese Micro-OLED-Displays schwierig sind, in der Masse herzustellen. Also auch die Qualitätsstufe, also der Produktionsoutput, dass der so gut sein soll, dass er halt auch für die Vision Pro genügt. Da bastelt ja Sony die Dinger. Das ist wohl so das große Problem. Allerdings hört man auch noch aus dem Bereich von Luxshare, die Dinger ja produzieren. Zumindest diese Startproduktionscharge wird halt von Luxshare produziert, dass es auch noch Probleme im Bereich der Sensoren gibt, die in der Stückzahl zu bekommen etc. Also es ist jetzt nicht nur das Micro-OLED-Display, sondern halt auch noch andere Komponenten. Und nach wie vor ist das Problem, dass die Produktion sehr, sehr komplex ist und dass es halt nicht so trivial ist, das Ding in größeren Stückzahl zu produzieren. Das mit dieser komplexen Produktion haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gehört, dass es nicht so einfach ist, das Ding zusammenzustellen. Das haben wir auch schon gehört, wo das Ding noch nicht mal auf dem Markt oder es noch nicht mal vorgestellt worden ist. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Und dass es da halt größere Probleme gibt. Und das ist ja auch, wenn man sich anschaut, dass es ja zum Start erstmal nur in den Staaten verfügbar ist. Ich denke, das ist auch ein Grund dafür, dass man jetzt nicht einen weltweiten Start an den Tag legt. Ne?
Ja, also man ist ja, oder wenn man mal hört oder mal zurückguckt, wie die ersten Prognosen waren von den erwarteten Stückzahlen, die über den Tisch gehen sollen. Und da war ja hier von 1 Million Geräte oder ein bisschen über 1 Million an Geräten die Rede. Wenn man dann hört, es sollten anscheinend jetzt so in der ersten Produktion für das Geschäft zum Release dann so 400.000 Geräte da sein und jetzt sind es auf einmal nur vielleicht 150.000, die verfügbar sind. Gute Nacht, ja, wenn dann auf einmal nur ein Zehntel irgendwie vom Band fällt, von dem, was verkauft werden könnte. Also das kann auch Apple nicht recht sein.
Nein, auf keinen Fall.
Das sorgt zwar wieder für nette Bilder, ja, gerade am Store, ja, wenn da lange Schlangen sind und oder sich bilden sollten, ja, für den Verkaufsstart und dann die Leute da mit den Geräten rausgehen, ja, das könnten wieder so Bilder werden wie damals beim iPhone. Aber wie gesagt, so geringe Stückzahlen, gerade auch bei dem Verkaufspreis, das kann Apple definitiv nicht recht sein. Vor allem auch die negative Presse wieder.
Ja.
Und auf wenn jeden sich Fall. Dann Lieferzeiten entwickeln, die auf einmal also wie gesagt, nach einer Minute Verkaufsstart gerade online dann sich auf einmal hier so maßlos nach hinten schieben. Also das ist
ja, ich meine, Verknappung weckt natürlich auch Begehrlichkeiten in irgendeiner Weise, aber wenn es dann irgendwann zu knapp ist, dann vergeht auch irgendwie die Lust an dem Produkt. Ne?
Ja, vor allem stell mir vor, die Dinge tauchen dann bei eBay auf, ja, für das 3- oder 4-fache vom Preis.
Ja,
oder selbst das Doppelte vom Preis. Also das, wie gesagt, das kann auch Apple nicht recht sein, ja. Nein. Die wollen ja. Also wenn du mal guckst, was für ein Aufschrei oder was für negative Presse das für Sony und am Anfang ja auch für Xbox war, weil sie mit den gerade auch mit, wie gesagt, mit der PS, mit der PlayStation nicht lieferbar waren, die Geräte von Scalpern hier nicht nur geräteweise, sondern palettenweise, wo sie verfügbar waren, irgendwo abgegriffen wurden und dann halt auf so Plattformen wie eBay oder vergleichbar dann gingen für Mondpreise, die auch noch bezahlt wurden. Und wie gesagt, das ist ja dann, oder das wirkt sich, oder das geht ja dann auch wieder auf Sony oder auf Xbox zurück, in dem Fall halt auf Apple zurück.
Naja, gut, ja. Es ist jetzt auch ein bisschen Zeit, in Anführungsstrichen, es ist ja noch ein bisschen hin, bis das Ding in Amerika in den Verkauf geht. Aber okay. Die können natürlich auch schon so absehen, wie der Output ist. Das kann man ja jetzt auch schon absehen, wie der Output der Komponenten ist. Also das ist okay. Die Komponenten werden sicherlich schon.
Ja, Tim Cook beziehungsweise Apple weiß da ganz genau, mit was sie rechnen können zum Verkaufsstart. Die wissen, welche Teile sie wann kriegen können, hoffentlich. Also dann hoffentlich auch so wie bestätigt, ja, dass sie die Teile kriegen. Auch wenn es weniger ist, ja, dann wissen sie, was sie ungefähr zum Verkaufsstart hier haben.
Ja.
Gut ist, also wie gesagt, den Verkauf auch erstmal nur für die Staaten angekündigt haben.
Klar, das war auch einer der Hauptgründe, warum sie das so gemacht haben.
Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, weil sie genau wussten, wir haben nur wenig zur Verfügung weltweit, macht da gar keinen Sinn. Weil wenn du dann für Deutschland oder sag mal für die Staaten 100 Geräte hast, für Europa 100 Geräte und für Asien nochmal 100 Geräte, macht ja keinen Sinn. Ja.
So ist es, genau. Da ist der Logistikaufwand größer für die 100 Geräte als letztendlich der Gewinn an dem jeweiligen Produkt, sag ich jetzt mal.
Ja, vor allem dann verkauft doch lieber die 300, also wie gesagt jetzt.
Naja.
Mal so als Beispiel einfach nur, es sind ja mehr als 300 Geräte, aber dann verkauft die 300 Geräte zu Hause, ja, macht da die Leute glücklich, so gut es geht und macht dann, wie gesagt, einen späteren Verkaufsstart. Wer so verrückt ist und Mondpreise bezahlen will, wird sich sowieso so ein Ding hier in Staaten besorgen und lässt sich das nach Hause schicken.
Ja.
Über den Teich im Prinzip dann schicken. Kann ja jeder machen, wie er lustig ist.
Ja.
Aber boah, das werden Preise werden auf dem Markt hier, holla die Waldfee.
Ich sehe jetzt schon wieder einige deutsche YouTuber, die rüberfliegen und daraus eine riesen Story machen.
Das können sie auch gerne machen.
Ich sehe es schon vor mir. Ich sehe auch genau die Kandidaten, die das machen. Ich will keine Namen nennen, aber ich sehe schon genau wieder
die üblichen Verdächtigen.
Die Ausschlachtung ihrer Videos und.
Aber mit dem Video können die sich wahrscheinlich nicht nur eine Brille finanzieren.
Nein, das ist doch klar.
Alle mit den Einnahmen über das Video.
Das ist doch klar. Das ist klar. Content is king. In dem Fall.
Ja, beziehungsweise Dollars.
Ja, wenn es deutsche YouTuber sind, dann in dem Fall Euro.
Ja. Aber wie gesagt, ist das schön für Sie, wenn es so funktioniert?
Klar.
Hut ab, ja. Auch wenn das ja nach außen nicht mehr immer so einfach aussieht, ja. Steckt ja auch doch einiges an Arbeit dran.
Auf jeden Fall ist das Arbeit, keine Frage.
Von daher.
Klar.
Hätte ich die Möglichkeit, würde ich es wahrscheinlich auch machen, ja. Also von daher, alles okay.
Die haben teilweise alles richtig gemacht. Keine Frage. Wir haben den YouTube-Zug verpasst. Zumindest ich.
Das ist die Frage. Also für uns wird es schwierig. Wenn du heute nochmal anfangen wolltest, wird es schwierig, auch wenn wir ja schon einen gewissen Namen haben und ja auch über den Podcast eine gewisse Hörerschaft haben. Wenn man das vernünftig umsetzen kann, wäre da, denke ich mal, auch für den Start ein bisschen was rauszuholen. Aber wir haben halt jetzt mal keine Namen oder Unterstützung wie manch anderer Z-Promi, der heute mal bei YouTube anfängt und dann nach einer Woche schon bei 100.000 Mitgliedern oder Abonnenten steckt. Das wäre bei uns, denke ich mal, nicht zu erwarten. Ja. Und dann ist halt immer die Frage, wie viel Zeit und Arbeit kannst du halt da reinstecken.
Das ist das Große.
Wie frei bist du, um halt wirklich alles oder alle deine Kräfte da drauf halt konzentrieren zu können. Aber das ist ja nicht nur YouTube, das ist ja dann Twitch genauso. Wenn du ins Livestreaming gehen willst. Wie gesagt, wir würden nicht unbedingt bei Null anfangen, aber nicht weit weg davon. Und
so
das
ist
halt schwierig.
So ist es, ja.
Das ist schwierig, ja.
Naja, wir bearbeiten das, den Acker, den wir vor uns haben oder den wir haben und gut ist.
Ja, vielleicht, wie gesagt, fangen wir da mit 60, dann starten wir nochmal durch. Bei mir ist es ja nicht mehr so weit hin.
Naja, das ist auch 10 Jahre sind es auch noch bei dir. Ein bisschen weniger als 10 Jahre, aber immerhin. Ja. Naja.
Da mal wie so schnell wie die Zeit vergeht, dann ist mir ruckzuck, ja. Allerdings auch, ja, wobei, ich habe jetzt 60 gesagt, aber im Rentenalter bist du da auch noch nicht. Müsste man ja trotzdem noch gucken, dass wir irgendwie, und selbst in der Rente musst du wahrscheinlich noch arbeiten.
Ich denke mal, das ist durchaus möglich, dass wenn das so weitergeht, dann gehe ich, wenn ich in Rente bin, in Flaschen sammeln oder irgendwas.
Ja, mein Gott, dann werden wir Smart-Saugrobot-Vertreter oder so, ja.
Ach, du meinst, wir sollten jetzt über unseren Werbepartner sprechen? Oder wir machen noch ein kleines Thema und dann sprechen wir.
Nee, es war eine kleine Anspielung da drauf, ja.
Ja. Nee, noch ein kleines kurzes Thema, das MacBook Air.
Wir waren noch nicht ganz fertig mit dem
MacBook. Ach so,
okay. Ja. Weil, der Verkaufsstart war ja jetzt oder ist ja angedacht für die Staaten und es gab ja noch keine Timeline für außerhalb der USA.
Ja.
Und da ist jetzt, wo war es? Ich glaube, der German war es. Der hatte in einem Artikel erwähnt, dass der Verkaufsstart für Kanada und UK geplant wäre für Ende 2024.
Ja.
Und Europa und Asien danach.
Ja.
Also wenn das dann, könnte also sein, dass wir bis 2025 sogar warten müssen.
Das habe ich ja
keine rosigen,
sowieso gesagt, ehrlicherweise.
Ja, das sind aber wir haben 2023. Also alles, was nicht Ende 2024 für Europa wäre, also da würde es, also wenn da wirklich jemand so Interesse dran hat, da würde es, denke ich mal, schon Sinn machen, über einen Import nachzudenken. Weil 2025, selbst wenn es Anfang 2025 ist, ist noch sehr, sehr lange hin.
Das ist korrekt, aber ich meine, man muss ja auch bedenken, das Ding kommt ja erst 24 in die Staaten auf den Markt und man weiß ja auch nicht, wann 2024, alle meinen ja März oder so.
Ja, ich würde mal hoffen, Anfang,
Ja, aber das wissen wir ja auch nicht. Kann ja sein. Das
ist halt die Frage, nach den Gerüchten jetzt mit den Schwierigkeiten bei der Produktion, ist halt die Frage, inwieweit würdest du da halt nochmal 1 oder 2 Monate lieber dranhängen? Oder das, weil wir auch keinen genauen Termin haben, lieber nochmal halt intern 1 bis 2 Monate halt nach hinten schieben, um da halt entsprechend Stock aufzubauen, ja?
Ja. Hm. Klar.
Ja. Könnte auch sein, ja. Dass man da vielleicht ursprünglich mal so März im Blick hatten, jetzt wird es vielleicht April, Mai, ja, um da einfach nochmal halt ein paar Wochen mehr Zeit zu haben, um Geräte zu produzieren, ja.
Möglich, ja. Ja, was noch in dem Financial Times Artikel drin stand, dass die zweite Generation auch nach hinten verschoben worden ist, entwicklungstechnisch.
Sorry, aber wo würde es Sinn machen, mit einer zweiten Generation irgendwo in den nächsten oder in den nächsten 12 bis 15 Monaten oder 18 Monaten zu kommen, wenn der Verkaufsstart, wie gesagt, der ersten noch nicht mal weltweit erfolgt ist?
Genau, ich meine, das ist ja dann die logische Schlussfolgerung daraus. Verschiebt sich die erste, wird sich die zweite auch verschieben. Ne? Also es
ja, gerade ja schon, bei so einem Staggered Launch ist es halt echt immer schwierig, wenn du schon an irgendwie an der zweiten Version arbeitest oder aber an einem Einsteigermodell, was eigentlich später gedacht war. Du willst jetzt erstmal hier mit deiner Pro, Vision Pro, und auch bei dem Preis erstmal die mitnehmen, die sich das leisten können und wo du vielleicht auch die bessere Marge hast, als an einer günstigeren Version, weil das war ja auch das Gerücht, es kommt eine günstigere Vision noch, um da das halt dann auch für den breiten oder für die Masse halt erschwinglich zu machen. Aber wie gesagt, wenn wir noch so relativ lange halt auf den Start auch bei uns warten müssen und dann wäre vielleicht schon die nächste Version beziehungsweise eine günstigere Version wäre schon so nahe, dass sie vielleicht auch eigentlich dann schon kommen sollte oder erwartet wird. Wo macht es dann noch Sinn, sich eventuell dann die Version zu, also die Vision Pro zu kaufen? Also das ist sehr, sehr schwierig, ja. Deswegen also da würde ich mir mal, bis vor allem weltweit der Launch abgeschlossen ist, keine großen Hoffnungen machen. Ne?
Ja, so ist es. Das ist korrekt. Naja, schauen wir mal.
Ich würde gerne mal schauen.
Ja.
Also rein oder durchschauen, je nachdem. Ja.
Aber ich vermute, also wenn man vielleicht einmal durchgeschaut hat und so einiges getestet hat, dass dann die Begehrlichkeiten so groß sind, dass man das Ding doch haben will. Und davor habe ich auch so ein bisschen Angst, sage ich.
Nicht mal. Bei dem Preis.
Ja.
Nicht bei dem Preis.
Naja, man ist ja.
Also zumindest mal bei mir. Klar würde das so diesen haben wollen Faktor auslösen, aber dann bin ich doch noch so realistisch, dass ich sagen würde, wie oft, gerade wenn du, wie gesagt, auch nicht alleinstehend bist, was hat denn dein Partner davon, ja, wenn du dir mit dem Ding einen Film angucken willst?
Das ist korrekt, ja.
Also das und dann zwei Stück, also den doppelten Preis quasi, damit halt beide was davon hätten, das ist ja dann, nochmal eine ganz andere Nummer. Und wie gesagt, und dann die Frage, wenn du es nicht beruflich wirklich nutzen kannst oder da einen Anwendungsfall hast, dass du das da nochmal einsetzt, beziehungsweise nur für ein, zwei Spiele, die vielleicht dann ganz interessant wären, nee, da bei dem Preis, also da bin ich so realistisch, da würde ich dann sagen, egal wie geil das Ding ist, ja, und du hast das mal auf und aber nee.
Ja, das ist richtig. Und wo man ja genau weiß, dass diese Entwicklung und auch gerade bei Apple diese Entwicklung noch ganz am Anfang steht und dass die nächsten Generationen vermutlich einen sehr großen Schritt machen werden. Ich denke, bei dieser Apple Vision Pro, da lohnt es sich mehr als je zuvor abzuwarten. Das ist,
also wo ich jetzt mal gespannt bin, welchen Push das jetzt gerade bringt bei den ganzen anderen Anbietern.
Ja.
Gerade bei denen, die auch relativ teuer sind, aber technisch von der Ausstattung her weit entfernt sind von der Vision Pro. Mhm. Was bedeutet das? Werden die Geräte günstiger? Die aktuell von diesen Herstellern angeboten werden, werden sie günstiger, weil, wie gesagt, technisch einfach da zu viel Luft ist. Investieren die in Updates oder in neue Versionen mit mehr Ausstattung, die näher an der Vision Pro dran sein wird? Vielleicht nicht ganz, weil, wie gesagt, alleine die Displays, was sie kosten sollen, das wird auch nicht jeder bereit sein, gerade weil er vielleicht auch von der Verkaufsmenge her an sich schon nicht so ein großer Spieler ist, ja, und dann da nochmal Abstriche vielleicht im Display macht, aber wer gerade Sensoren etc., auch gerade mit der Technik, mit der Darstellung des Umfelds zu dir nach mit dem Pass-Through-Video.
Genau.
Wie viel besser wird das? Und wie gesagt, einmal die technische, wie holen sie auf zur Vision Pro? Und vor allem, wo werden sie sich in Zukunft preislich positionieren im Vergleich zur Vision Pro? Wollen sie gucken, dass sie mit ihrer technisch nicht ganz so ausgestatteten Hardware, aber wesentlich günstiger liegen, um über den Preis eventuell da was zu verkaufen? Gerade wo wir ja wissen, ja, wie viel die Vision Pro kostet. Oder aber sagen die sich, wir haben hier noch Potenzial, gerade wenn wir, wie gesagt, technisch nicht viel schlechter sind als die Vision Pro, aber aktuell die Geräte halt relativ günstig verkaufen. Wir jetzt, oder alleine Meta, ja, wir wissen ja, was die Meta kostet aktuell, auch nach der Preissenkung. Da wird ja wahrscheinlich jetzt demnächst, oder was heißt demnächst, aber ich denke mal im nächsten Jahr wird es ja auch nochmal ein Update geben. Wird die Preis sich nochmal so liegen oder wird sich da Meta auch sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, trotzdem immer noch günstiger als die Vision Pro zu sein bei vielleicht vergleichbare technische Ausstattung oder nicht wesentlich schlechter und nehmen dann wieder mehr für die Quest. Mm. Anstatt den Preis zu senken, hauen wir den Preis nochmal was drauf. Ja. Mm. Da, also bei der Entwicklung bin ich mal gespannt.
Mm. Ja, klar. Das ist, ich denke, ja, wie der Markt darauf reagiert, das ist, denke ich, sehr interessant. Und ich meine, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Das ist so.
Also ich denke mal, es hätte mehr das Geschäft belebt, wenn die Vision Pro günstiger gewesen wäre. Einmal hast du natürlich jetzt wieder diese technische Vorreiterrolle von Apple, ja, weil da wesentlich mehr Technik und bessere Technik, ja, und auch gerade Software drinsteckt, als du momentan von anderen Anbietern kriegst, in der Regel. Aber sie haben auch preislich gezeigt, ja, wo der Hammer hängt. Und ich denke, da wird der eine und andere auch danach greifen wollen, ja.
Ja, das ist richtig. Ich meine, es ist sicherlich kein Produkt, was für jeden interessant ist, zumindest nicht vom Preis her interessant ist. Das ist, denke ich, das größere Problem, diese Preisgestaltung. Es gibt sicherlich eine Menge Leute, die das Ding auf jeden Fall haben wollen, aber wie gesagt, es gibt auch eine Menge Leute, die sich das einfach nicht leisten können. Ne? Man muss ja nicht immer von wollen sprechen, man muss ja auch mal von leisten können sprechen.
Dann halt, ja, aber auch, wo dann erst zumindest mal jetzt bei der ersten Generation auch wieder die Vernunft siegt, wo du dann sagst, okay, wir warten mal auf die nächste Generation, beziehungsweise wie entwickelt sich die Software?
Ja, ja, klar.
Man muss da nicht unbedingt direkt vorne dabei sein. Ne?
Nein, nein, nein. Das ist ja auch ein Produkt, ich meine, die allererste Apple Watch, die war preislich relativ entspannt gegenüber jetzt der Vision Pro. Da konnte man schon sagen, okay, ich bin beim ersten Produkt, bei der ersten Generation dabei, weil sie im Anschaffungswiderstand relativ gering ist. Gerade wenn man sich das Standardmodell ausgesucht hat, also jetzt nicht die Edelstahl- oder die Titan-Version oder die Gold-Version, die es zum Start gab, aber die haben sie auch ganz schnell wieder eingestellt. Ich meine, da konnte man relativ einfach mitspielen, aber bei der Vision Pro ist es halt ganz einfach so, dass die auch sehr, sehr teuer ist.
Aber vielleicht kannst du dir mal zwei original verpackt hinlegen, vielleicht bringt das ja was die nächsten 20, 30 Jahre.
Ja, wenn es nicht so teuer wäre, dann würde ich das gerne machen.
Ja, das ist auch nochmal eine andere Sache als das iPhone, ne?
So ist es.
Okay, gut, aber ich glaube genug zur Vision Pro.
Genau, und es gibt noch ein kleines Thema, was ich eben gerade schon angeschnitten habe. Das MacBook Air M2 13 Zoll bekommt jetzt ein Silent Update. Das bezieht sich allerdings nur auf das Software Update. Also man geht davon aus, dass es sich hierbei um eine Firmware Aktualisierung handeln wird. Und da sieht es so aus, dass das Ding jetzt auch Bluetooth 5.3 kann. Genauso wie der große Bruder, das 15 Zoll. Ja. Ich bin sehr irritiert, dass man ein so großes Update per Software nachreichen kann. Ich dachte immer, da muss der ganze Bluetooth-Chip hardware-technisch gewechselt werden.
Ja, okay, der steckt aber wahrscheinlich schon drin, weil ansonsten können sie es so nicht machen.
Ja, aber dass der 5.3 spricht, das wundert mich. Also.
Ja, okay, es ist ja jetzt auch nicht so neu. Und es würde ja auch wieder dafür sprechen, dass, wie gesagt, das 15er beziehungsweise das Update oder das Gerät wahrscheinlich auch schon früher geplant war und man, wie gesagt, das jetzt ein bisschen später kommt, weil man, oder beziehungsweise die sind ja, was die Hardware betrifft, sehr, sehr nah beieinander. Von daher, wenn jetzt das 15er mit 5.3 kommt und wie gesagt, das parallel entwickelt wurde und hätte zusammen vielleicht auf den Markt kommen, auf den Markt hätte kommen sollen. Ja,
ja, das war ja angeblich.
Das waren geplant. Ja die Gerüchte ursprünglich mal, dass sie, genau. oder im Nachhinein hat man ja gehört, dass das ursprünglich mal geplant war, dass beide gleichzeitig halt vorgestellt werden. Dann kann man fest davon ausgehen, dass sich da auch viel am Hardware-Design nicht geändert hat. Klar, Bluetooth-Chip hätte können nochmal vielleicht so ein Upgrade sein, aber anscheinend wurde der ja da auch schon verbaut. Also schön ist es ja für unser eins oder für den Nutzer, wenn halt so ein Feature-Upgrade halt per Software einfach kommen
kann. Auf jeden Fall.
Ja, wird gerne mitgenommen.
Genau.
Und die Frage ist halt, welchen Mehrnutzen bringt es halt dem normalen Anwender?
Ja, Bluetooth 5.3 halt hat schon einige Funktionen, die jetzt Bluetooth 5.0 nicht hat. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja, schönes kleines Update, nimmt man gerne mit.
Genau.
Und wie heißt es immer so schön? Alles wird besser mit Bluetooth.
Ja.
Ja. Gut. Ich denke, es ist Zeit, dass wir mal über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist ja, wie ich am Anfang der Sendung schon erwähnt habe, die Firma Roborock. Roborock baut Staubsaugerroboter in verschiedensten Variationen und in verschiedenen Leistungsklassen. Und sie haben wirklich ein sehr großes Produktportfolio. Wie gesagt, mit einem riesengroßen Feature-Set von dem kleinen Modell bis zum großen Modell, ein mittleres Modell. Also sie decken so ziemlich alle Bedürfnisse ab, die man so hat. Es gibt nicht nur Staubsaugerroboter, sondern auch Staubsaugerwischroboter. Also das ist ja jetzt so in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten die nächste Entwicklungsstufe gewesen. Also ganz klassisch fing es ja nur mit einem ganz normalen Staubsaugerroboter an und dann hat sich das jetzt ja immer so ein bisschen weiterentwickelt. Und ich muss dazu sagen, ich habe zwar schon einige Staubsaugerroboter getestet und auch schon Wischroboter, also in Kombination Staubsauger-Wischroboter, war aber in der Vergangenheit speziell mit dieser Wischfunktion persönlich nicht zufrieden. Und deswegen war ich so gespannt auf das Gerät, was mir die Firma Roborock freundlicherweise zum Testen zugeschickt hat, auf diese Wischfunktion. Und auf diese Wischfunktion, da möchte ich auch heute speziell drauf eingehen. Keine Angst, auf die ganzen anderen Funktionen, die das Gerät hat, da gehen wir in einen zweiten Werbespot noch drauf ein. Aber heute möchte ich mich speziell über diese Wischfunktion unterhalten. Und vielleicht sollte ich erstmal erwähnen, um welches Modell es sich handelt. Das ist nämlich das Roborock S8 Pro Ultra Modell. Das ist schon, sagen wir mal, das war das Spitzenmodell in der Roborock-Reihe oder im Roborock-Produktportfolio. Ich habe ehrlicherweise bei S8 erstmal an Audi gedacht, muss ich zugeben. Also was S8 heißt, kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Aber ich muss sagen, das stimmt auch. Es hat mich nicht enttäuscht bisher, das Gerät. Und ich war sehr positiv überrascht, gerade wenn ich jetzt auf diese Wischfunktion schaue. Die nennt Roborock Vibra Rise 2.0. Und wenn wir auf das 2.0 achten, dann können wir ableiten, dass das eine weiterentwickelte Funktion ist, dass es da auch eine Vorgängerversion gab. Und im direkten Vergleich zu meinem Wischroboter, den ich mal im Vorfeld getestet habe, einer anderen Marke, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, sind das wirklich Welten. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich diese spezielle Funktion oder dieses spezielle Feature so beeindruckt. Weil den Wischroboter, den ich, wie gesagt, vor ein paar Monaten getestet habe, der hat zwar gewischt, aber hat mehr oder weniger den Dreck schön gleichmäßig unmotiviert im Raum verteilt. Also das war im Nachhinein mehr Schmutz als positives Wischergebnis. Also der Dreck war halt, wie gesagt, mehr oder weniger gleichmäßig verteilt, weil er halt unmotiviert über die zu wischende Fläche gefahren ist und hat mir eigentlich nicht den gewünschten Reinigungseffekt geboten. Und deswegen war ich so ein bisschen oder bin ich so ein bisschen von dem Modell enttäuscht gewesen, was ich damals getestet habe. Und deswegen habe ich meinen ersten Test speziell auf diese, also beim S8 Pro Ultra, speziell auf diese Vibra Rise 2.0 Funktion gelenkt und habe mir versucht, so ein bisschen ein Testumfeld aufzubauen, weil sie bewerben das ja auch, dass man stärker verschmutzte Partien auf dem zu wischenden Boden wunderbar damit reinigen kann. Und da habe ich mal so ein bisschen einen Alltagstest versucht aufzubauen. Ich habe dann mal so ein bisschen auf dem Laminatboden so ein bisschen Cola hingeschüttet, habe die Cola antrocknen lassen, habe dann ein paar Stellen weiter ein wenig Haferflocken hingestreut, habe die dann ein bisschen mit Milch beträufelt und habe das alles schön über Nacht eintrocknen lassen, was durchaus ja schon mal im Alltag passieren kann, dass wenn man zum Beispiel Kinder hat, dass die mal irgendwo kleckern und man entdeckt natürlich jetzt nicht sofort, oh, da ist jetzt ein bisschen Cola oder ein bisschen Orangensaft hingekleckert und man entdeckt jetzt ja nicht sofort auf den ersten Blick, da klebt jetzt irgendwas oder da ist jetzt irgendwas unterm Tisch. Das sind ja, denke ich, auch Alltagssituationen, die vorkommen können, dass man dort irgendwelche Flecke hat, die man jetzt nicht sofort entdeckt und die dann mit der Zeit, gerade jetzt im Sommer, wir haben hohe Temperaturen, wenn man jetzt noch eine Sonneneinstrahlung drauf hat, dann trocknet das so richtig schön am Boden an, sei es eine Fliese oder sei es Laminat, sei es Parkett, das kann so richtig schön festsetzen. Und mein alter Saugwischroboter, der wäre da zwar über die Stelle drüber gefahren, aber zu 99,9% wäre das kleben geblieben. Es hätte sich vielleicht etwas verändert, aber der Fleck wäre halt dort geblieben und man hätte dann händisch oder manuell nacharbeiten müssen. Und das war halt, wie gesagt, die Funktion, die mich am meisten am S8 interessiert hat oder beim S8 Pro Ultra interessiert hat. Und ich muss sagen, das hat er zu 99,9% auch wunderbar gelöst. Und das liegt daran, dass wir Vibrationsmodule verbaut haben in dem Roboter. Das heißt, er fährt nicht nur über die Stelle irgendwie mit seinem feuchten Wischlappen rüber, sondern er hat Vibrationsmotoren verbaut, ganze zwei Stück. Und die Vibrationszyklen sind 3000, also schafft 3000 Vibrationszyklen. Das bedeutet, Roborock schreibt das auf der Website auch so schön, Hochgeschwindigkeitsschrubben, und das kann ich auch unterstreichen, also durch diesen Andruck der Wischlappen sozusagen auf die verschmutzte Stelle fährt er halt nicht nur über die Stelle rüber, sondern er schrubbt auch auf der Stelle. Und das ist dann nochmal so eine ganz andere Qualität an Reinigung, und durch diese Vibrationsmotoren schafft er auch das Ganze zu säubern. Und das ist, denke ich, der große Unterschied zu vielen Marktbegleitern, die diese Funktion in dieser Komplexität und in diesem Umfang jetzt nicht an Bord haben. Und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Und das war für mich der erste Test, der bestanden worden ist. Und der das Spiel des Wischroboters, Saugroboters für mich persönlich auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, das Modell, was ich davor im Test hatte, ist jetzt auch nicht ganz in dem gleichen Preisbereich wie der S Pro Ultra. Aber das zeigt auch, dass man für ein ordentliches Werkzeug auch ein wenig Geld in die Hand nehmen muss, um vernünftige Reinigungs- oder Reinigungsergebnisse zu erzielen. Und das hat er doch mit Bravour, zumindest bei meinem hergestellten oder selbst hergestellten Testparcours, hat er doch wunderbar bestanden. Ja. Und das so zum Feature, was mich bisher am meisten beeindruckt hat, und den weiteren Testverlauf und die weiteren Testergebnisse, die besprechen wir dann im nächsten Spot. Aber ich möchte noch auf was ganz anderes hinweisen. Die Prime Days stehen ja bei Amazon quasi vor der Tür.
Vor der Tür,
genau. Vor der Tür, ja. Am 11. und am 12. sind die Amazon Prime Days. Und da hat die Firma Roborock wahnsinnige Preise, also wahnsinnige Angebote. Nicht nur, dass sie an diesen beiden Tagen diese Angebote haben, sondern sie verlängern das Ganze auch noch. Wenn man direkt auf dem Amazon Roborock Shop einkauft, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, kann man diese Preisreduzierungen bis zum einschließlich 16.07.2023 bekommen. Und ich darf noch nicht die ganzen Preise nennen, aber es sind wahnsinnig gute Aktionen dabei im gesamten Produktportfolio, vom kleinen bis zum mittleren bis zum ganz großen. Auch das Gerät, was ich gerade teste, der S8 Pro Ultra, der ist dort im Angebot an den Tagen und es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Das sind doch sehr, 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 sehr gute Konditionen. Ja, und ich denke, alles Wichtige habe ich erstmal gesagt und ich bin nach wie vor, ich muss es nochmal sagen, von dieser Vibra Rise 2.0 Funktion echt beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass das heutzutage ein Wischroboter oder ein Saugwischroboter so erreichen kann. Das hat mich jetzt echt positiv überrascht. Gut, so viel zum heutigen Partner und ja, wir machen jetzt mal weiter eine Sendung und in der Sendung und wir bedanken uns für die freundliche und entspannte Unterstützung bei der Firma Roborock. Mhm. Alle Informationen und Links packen wir dann in die Shownotes. Gut.
Genau. Eine Kleinigkeit, weil das ja jetzt gerade auch wieder so die heiße Kuh ist oder der heiße Scheiß ist, der durchs Dorf getrieben wird, außer bei uns. Threads, Meta bzw. Instagram Threads ist jetzt gestartet.
Ja.
Mark selbst hat ja hier den Start hier per Video oder auf Instagram angekündigt gehabt und hat ja zwischenzeitlich auch kurz darauf mal hier bekannt gegeben, wie viele Millionen von Nutzern sich schon registriert haben, was ja auch nicht das Problem ist, wenn man es installieren kann. Ja, momentan, wie gesagt, in Europa oder hier bei uns in Deutschland ist es ja nicht verfügbar. Oder noch nicht vielleicht verfügbar. Mein Gott, installieren und dann, wenn man Instagram ja eh schon nutzt und auf dem Gerät hat, ja, dann kannst du den Account ja dann gerade nutzen. Du musst dich ja nicht nochmal einloggen oder so. Also das ist ja ganz nett. Von daher so viele Anmeldungen. Also wenn es so easy gemacht wird, ja, ist ja, denke ich mal, auch kein Wunder. Vor allem gerade mit allen von Twitter und da es ja in den Medien auch gerade als Twitter-Alternative gehypt wurde, ist, denke ich mal, das Interesse an Threads ja auch sehr groß.
Ja.
Von daher, ich hätte es gerne probiert. Wie gesagt, ist bei uns nicht verfügbar. Ja, mit dem Problem ist, dass Meta auch sagt, ja, wir wissen noch nicht, inwieweit das DSGVO-konform ist.
Ja.
Beziehungsweise wir das DSGVO-konform halt anbieten können. Und bis sie das geklärt haben, wird es halt erstmal in Europa nichts werden. Mal gespannt, ja. Gerade was ja den Datenaustausch zwischen den Plattformen betrifft, ist es ja so ein heikles Thema, ja,
mit genau.
der DSGVO. Mhm. Mal gucken, inwieweit man das Problem lösen kann oder die Bedenken ausräumen kann. Muss man mal gucken. Ja. Von daher mal abwarten, ob und wann es dann kommen wird, ja. Eine andere News, die ich heute noch gelesen hatte. Twitter hat anscheinend über ihre Anwälte Meta angeschrieben und hat gesagt, sie sollten Threads doch bitte in die Tonne kicken, weil sie hätten halt gezielt Mitarbeiter abgeworben, die bei Twitter halt in der Entwicklung tätig waren und hätten dieses Wissen, was sie mitgebracht haben, dann in die Entwicklung von Threads gesteckt. Auch mal gespannt, wie das ausgeht. Laut Meta ist da nichts dran, aber klar, kann man natürlich dann auch immer behaupten, aber laut Meta der Aussage ist kein einziger Entwickler, der von Twitter zu Meta kam, beziehungsweise zu Facebook oder Instagram an der Entwicklung von Threads beteiligt gewesen. Inwieweit stimmt, ja. Wie will man das als Außenstehender beurteilen? Aber wie gesagt, die erste Reaktion von Twitter war erstmal hier ein netter Brief vom Anwalt, ja.
Ja, ich meine, der Der Elon, der schraubt ja selbst tagtäglich an seinen eigenen Untergang von Twitter. Da muss ja.
Ach so, ja, am Untergang. Ich habe gedacht, an Twitter selbst.
Ja, an Twitter schraubt er auch selbst. Also wahrscheinlich eher nicht selber. Ich meine, jetzt war ja gerade dieses Limitieren von 600, als Otto Normalkunde bei Twitter von 600 Tweets. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt mittlerweile erhöht hat. Das hat sich auch verändert.
Also zu der ersten Zahl wurde es, glaube ich, noch mal nach oben hin ein bisschen.
Ja, aber er korrigiert das ja oft. Also man fühlt sich ja da wie auf dem türkischen Bazar. Ich meine, wenn du ihn jetzt anschreibst und sagst, oh, ist ein bisschen wenig, dann schreibt er dir wahrscheinlich zurück, ach, wie wär's denn mit so und so viel?
Das genau.
War ja schon damals bei Stephen King, wo es um die Preise ging. Da hatte man sich ja auch gefühlt. Hier,
genau, ich habe dich einfach mal verifiziert. Nee, ich habe zu Twitter Blue gesteckt oder ein Free-Account oder
was. Ja,
weiß
und irgend so ein Kram. Also das ist ja alles sehr dubios, wie sein Kommunikationsverhalten ist. Nicht nur in dieser Art und nicht nur in diesem speziellen Bereich, sondern generell ist seine Kommunikation sehr bemerkenswert, sagen wir es mal so. Und ich meine, das ist jetzt auch für Threads ein Momentum, was sehr, sehr gut ist, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, die mit Twitter unzufrieden sind, und das ist natürlich ein super toller Moment, einfach mal auf die konkurrierende Plattform zu gehen. Und das Onboarding ist ja sehr, sehr einfach. Ne? Mhm. Und gerade wo wir beim Thema Onboarding sind, das ist auch das Problem, warum nicht so viele bei Mastodon sind, weil das Onboarding.
Ja, beziehungsweise ist ja stagniert jetzt gerade
bei Mastodon. Ja, weil das Onboarding bei Mastodon auch noch nicht so einfach ist. Ich meine, es hat sich schon etwas vereinfacht, aber es ist nicht so simpel wie bei Threads. Und es war auch, wenn man sich die amerikanischen Blogger und Medien anschaut, ist es sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Also der Start war sehr, sehr gut, und es wurde fast.
Ja, trotz aller Limits, die du hast. Du kannst ja nicht übers Web posten.
Genau.
Du hast ja auch keine iPad-App, sondern die wird ja nur im iPhone-Modus, beziehungsweise in diesem iPad-iPhone-App-Modus dann dargestellt. Also die Begrenzung, was ist es, irgendwie 500? Also es gibt ja auch ein paar, was die Größe der Nachrichten etc. betrifft, gibt es auch noch ein paar Einschränkungen. Aber mein Gott, es ist eine 1-0, die jetzt gerade an den Start gegangen ist. Da wird, denke ich mal, noch vieles passieren, gerade wenn Meta, beziehungsweise Meta dann merkt, dass es halt auch funktioniert, beziehungsweise angenommen wird und dann auch weiter genutzt wird, wird, denke ich mal, in dem Bereich noch viel passieren. Ja.
So ist es. Und ich sag das mal, hätte Twitter jetzt nicht diese Problematik und nicht diese Unzufriedenheit, dann würde sich Threads wahrscheinlich nicht so gut anlassen, wie es das im Moment tut.
Naja, das ist ja mit auch, wie gesagt, ein Teil, was jetzt Twitter da ja auch in dem Schreiben dann genannt hat. Ohne die ehemaligen Mitarbeiter und die Geschäftsgeheimnisse, die sie mitgebracht hätten, hätte Meta so schnell Threads nicht entwickeln können. Und es ging ja doch relativ schnell. Ja, wobei aus der Kommentarfunktion von Instagram das in eine separate App packen, inwieweit das so kompliziert ist, ja.
Also
auch das mal dahingestellt.
Scheint jetzt ja nicht so extrem komplex zu sein, was wir da haben. Und ich meine, bei Facebook oder bei Meta arbeiten ja jetzt auch nicht Leute, die keine Ahnung haben. Also die betreiben Instagram, ist jetzt nicht auch alles.
Was ja gerade den Fakt noch schlimmer macht, dass es von Instagram und von Threads noch keine native iPad-App gibt. Gerade Instagram. Wie gesagt, da reden wir seit Jahren drüber.
Naja.
Die letzte Zeit jetzt nicht mehr so oft. Oder haben wir nicht mehr über Instagram gesprochen, aber wir hatten ja auch mal eine Zeit, wo wir sehr viel über Instagram und auch über den Fakt gesprochen haben, dass es immer noch keine Instagram-App gibt, gerade weil ja dann auch dafür gesorgt wurde, dass die ganzen Third-Party-Apps ja dann quasi nicht mehr auf die API zugreifen konnten, wo wir gedacht haben, okay, ja, dann kommt vielleicht jetzt was von Instagram. Nö, Pustekuchen. Nix.
Ja, und ich meine auch allein der Aspekt, dass ja der Mark Zuckerberg auch nicht gerade so, ich sag mal, beliebt in Anführungsstrichen ist und jetzt nicht gerade der charismatischste CEO im Social Media Bereich ist, hat es so einen großen Anklang gefunden. Aber er scheint doch noch.
Ja, gerade weil sie ja eigentlich auch auf diese in Zukunft ja auch diese offene Plattform, auf die ja eigentlich auch Mastodon aufbaut.
Ja, das Protokoll. Activity Pub heißt es.
Ja, genau, darauf soll das soll ja dann Threads ja in Zukunft auch unterstützen, beziehungsweise da, sich dahingehend öffnen. Das trägt da, glaube ich, auch viel bei, dass sie halt auf so einen offenen Standard halt setzen wollen, ja.
Und das deutet natürlich dann darauf hin, dass man auch Third-Party-Clients nutzen kann, wenn diese Activity-Pub-Funktion dann irgendwann reinkommt. Das spricht dann auch dafür, dass man es natürlich dann auch auf dem Desktop einsetzen kann und dann auch auf dem iPad zum Beispiel, wenn man Third-Party-Clients nutzen
kann. Ja, mal gucken, wie weit das dann wirklich alles so kommt, wie angekündigt. Ja.
Genau.
Dazu gibt es auch nochmal einen interessanten Blog-Eintrag bei Mastodon. Da geht es um eine FAQ zu Threads und Mastodon. Ja, what to know about Threads. Wir verlinken das mal, kann man sich angucken. Es stehen ein paar interessante Sachen drin. Gerade weil ja dann auch einige Instanzen schon gesagt haben, sie wollen halt Threads von vornherein blocken, ist das auch nochmal, denke ich, eine sehr schöne Sammlung an ersten Informationen oder Kommentaren zu Threads von Mastodon.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Und übrigens, man hat ja auch die Möglichkeiten mit ein paar Tricks und ein paar Umwege, VPN und Apple ID, sich das Ganze hier schon zu installieren. Allerdings, ich habe auch schon gelesen, dass einige Accounts gesperrt worden sind, wo das Meta mitbekommen hat. Und das ist natürlich gefährlich, weil es ist ja dann nicht nur der, es ist ja dann auch der Instagram-Account weg. Und das, da sollte man aufpassen. Also wenn man sowas macht und testen möchte, legt euch einen neuen Instagram-Account an und dann würde ich sagen, kann man das mal ausprobieren, aber wenn euch euer Instagram-Account wert und lieb ist, oder dann würde ich da
lieb und teuer,
genau, wie auch immer, dann würde ich das ehrlicherweise nicht so auf dem Weg ausprobieren.
Ja.
So ist es. So. Habe auch ein Thema eingebaut, über das ich gar nicht sprechen wollte, aber nicht schlecht.
Ich habe gedacht, ich nehme es mal mit rein, weil es ist halt jetzt gerade frisch und wie gesagt, gerade das auch mit dem Brief der Anwälte an Twitter, das habe ich heute erst gelesen, ja. Das fand ich dann auch schon wieder ganz ganz interessant.
Ja, ich versuche ja mittlerweile den Elon, soweit es geht, aus meinem Leben auszublenden und alles, was so, alles um Elon Musk und Tesla, das versuche ich auszublenden, weil der Mensch ist einfach, wie sagt man heute so schön, neudeutsch, also er ist toxisch, also er macht mich einfach fertig, der Junge, der geht mir auf den Sack und deswegen versuche ich das auszublenden. Ja, und mehr oder weniger hat das ja jetzt Threads auch mit Twitter zu tun.
Ja. Ja, man ist ja auch heute nicht mehr gezwungen, sich einen Tesla zu kaufen, wenn man vernünftig klingt, also für dich jetzt, also du würdest auch wieder sagen, ist kein vernünftiges Elektroauto. Aber wenn man, wie gesagt, ein Elektroauto kaufen will, muss man ja heute auch nicht mehr zu Tesla greifen. Es gibt ja jetzt mittlerweile sehr viele
Alternativen.
Ja.
Und ich hoffe, dass das dementsprechend noch mehr gute Alternativen kommen und dass Tesla so richtig Druck bekommt. Ja. Man darf ja noch Wünsche haben.
Ja, okay, da bewegt sich ja viel. Und wenn du mal guckst, was du für ein Model S Plaid, ja, bezahlst, da kriegst du ja auch schon durchaus was von deutschen Herstellern für das Geld, ja.
Ich würde sagen, da bekommst du auch schon ein anständiges Auto für.
Ja, okay. Wie gesagt, gerade beim Plaid geht es ja um die Leistungsdaten, die du hast, ja, um die Power, die das Auto mitbringt. Und da tut so ein E-Golf halt nicht, ja.
Naja, aber ein Taycan zum Beispiel.
Ja, genau. So. Ich sage ja, da gibt es ja.
Da habe ich Power und hochwertige Verarbeitungsqualität. Aber gut, das sollte ja auf der Hand liegen. Gut. Ja. Lass uns doch nochmal über eines unserer Lieblingsthemen sprechen. Der Mr. Mark Gurman, der hat mal wieder was rausgehauen zum Thema Display-Technik und neue Displays bei Apple. Und er geht davon aus, dass wir neue Displays sehen werden. Das ist, denke ich, kein Hexenwerk, weil irgendwann müssen die Geräte... Ja,
er hat vergessen, uns als Quelle anzugeben.
Genau. Irgendwann müssen die Geräte abgedatet werden und es soll neue externe Displays geben, die im Ruhezustand, also im Ruhezustand als Smart Home Display dienen können. Ja. oder genutzt werden können, wie auch immer. Und das Ganze, er hat auch natürlich zeitlich eingegrenzt, soll frühestens 2024 kommen. Und es soll sich quasi durch die ganze Produktpalette durchziehen. Das heißt, das Studio-Display soll ein Update bekommen und auch das XDR-Display soll ein Update bekommen. Und so wie ich das herausinterpretiert habe, sollen dann alle Geräte eine smarte Funktion bekommen. Also das sollen jetzt nicht extra explizit Geräte sein, die diese Smart-Home-Technologie oder die diese Standby-Technologie bekommen, wie wir sie ja jetzt auch in iOS 17 sehen, sondern das soll sich durch die ganze externe Produktpalette oder die externe Produktpalette der Displays durchziehen. Wäre ja nur konsequent, wenn sie diese Standby-Technologie quasi etablieren wollen. Bloß was ich mich dann frage,
ja,
so ein Smart Home Display macht ja nur Sinn, wenn man damit auch interagieren kann. Und
genau.
Das Ding ich hat ja keinen Touch. Ich
wollte es noch ansprechen, genau.
Ne? Ja. Und es wird nach meiner Meinung, es wäre ein Wunder, wenn die Dinger jetzt touchfähig werden.
Ja, nein.
Das wird nicht passieren. Also hat man ja im Endeffekt nur eine reine Statusanzeige.
Ja, quasi deine Widgets.
Und wie auch immer, ja. Ich meine, diese Standby-Funktion, das ist natürlich jetzt ein Feature, wenn die Geräte natürlich alle ein Silicon-Chip bekommen, wie es ja auch das Studio-Display schon hat, da steckt ja ein A13.
Ich wollte gerade sagen, dann hätte der wenigstens mal was zu tun. Ja?
Dann hätte der mal was zu tun, das ist ja eine Funktion, die man leicht etablieren kann. Viele haben auch gesagt, naja, man könnte ja das Ding auch updaten, das Studio-Display softwaretechnisch, aber das wird so nicht gehen, weil das Studio-Display hat keinen WLAN-Chip drin. Und um natürlich diese Statusinformation draufzubringen, brauchst du irgendwie eine Netzwerkkonnektivität. Man könnte das Ganze ja umgehen und könnte sagen, ja, das geht dann aber nur, wenn das Ding über Thunderbolt mit einem Mac verbunden ist. Vom Mac könnte er dann ja über Thunderbolt das Netzwerk abgreifen. Da könnte man das ein bisschen einschränken. Theoretisch wäre das, denke ich, möglich. Aber ob das jetzt im Sinne des Erfinders ist, keine Ahnung. Also ich denke, man könnte das Studio-Display irgendwie, also zum jetzigen Zeitpunkt, auf diese Standby-Funktion bringen. Allerdings sehe ich auch so wenig die Sinnhaftigkeit, die fehlt. Weil wo steht denn so ein Studio-Display? Im Normalfall steht ein Studio-Display im Arbeitszimmer, im Büro. Und so ein Smart-Home-Display, das brauche ich eigentlich im Haus an anderen Orten. Also ich weiß jetzt nicht so ganz, wo, wenn Apple das jetzt wirklich macht, wo das sinnvoll erscheinen würde. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also mit dieser Information bin ich so ein bisschen ratlos, wo jetzt dieser Use Case steckt. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nichts.
Ja, vielleicht versteht man es auch einfach nur falsch. Und ich meine andere smarte Funktionen für zu Hause anstatt wirklich Smart Home. Ja.
Ja. Ich meine, sicherlich ist das interessant, wenn ich jetzt da zum Beispiel meine HomeKit-Überwachungskamera drauf habe und dass ich dann da also von den verschiedenen Überwachungskameras, wenn ich mehrere habe, dass ich da so eine Art so eine Quadro-Screen habe, wo ich jetzt mehrere Informationen habe und dass mir das dann eingeblendet wird. Okay, das kann sinnvoll sein, aber ja, das kann ich ja mehr oder weniger heute schon mit dem Apple TV machen. Vielleicht ist diese Funktion auch viel zu
hoch. Ja, vor allem, wie gesagt, wenn du das Gerät oder beziehungsweise wenn du ja da noch was hast, mit dem du interagieren könntest, hast du das Problem, wir haben es eben schon angesprochen, du hast keinen Touch, du müsstest also über eine Fernbedienung, eine Maus oder eine Tastatur gehen, die ja gerade bei Maus und Tastatur, die ja mit deinem Rechner normalerweise verbunden sind, ja dann eigentlich mit dem Bildschirm auch noch verbunden sein müssten. Entweder halt über das USB oder Bluetooth, ja. Was auch wieder die Frage ist, ja, wie sind sie dann ausgestattet, WLAN, Bluetooth etc., die Displays direkt, beziehungsweise willst du wieder zurück zu den Fernbedienungen, die wir ja eigentlich noch kennen, ja, willst du da wieder hin, beziehungsweise, wie gesagt, welche Funktionen sollen dann wirklich noch kommen, also was, wie gesagt, was nach wie vor meiner Meinung nach Sinn macht, hau einen WLAN-Chip rein und verpasst dem Ding Airplay.
Ja.
Das wäre eine Funktion, wo ich sagen würde, der Rechner muss nicht an sein und ich könnte hier irgendwas von meinem iPhone ans Display schicken und könnte da, keine Ahnung, übers iPhone eventuell dann Apple Plus nutzen, Netflix nutzen, ja, Amazon Prime Video, was auch immer. Wenn schon nicht die Apps auf dem Fernseher laufen, dass ich sie dann wenigstens hier vom iPad, iPhone dann per AirPlay aufs Display kriege. Das wäre zum Beispiel eine Funktion, das würde für mich definitiv Sinn machen.
Ja.
Würde das Apple wollen, ist halt die andere Frage.
Das ist die Frage und ich meine, wir wissen ja auch nicht, was sich Apple unter Standby auf den Displays vorstellt.
Ne? Ja.
Das ist die Frage. Ne? Und sicherlich, wenn sie jetzt diese Technik in die iPhones reinbringen, wäre es natürlich nur konsequent, dass sie das auch durchgehend auf alle anderen Plattformen bringen. Aber in erster Linie sehe ich den nächsten Schritt auf iPad OS und ne, das ist ja mein Wunsch, weil ne? Aber er sagt ja auch frühestens 2024. Ist die Frage. Naja, gut, ich bin gespannt. So, was haben wir denn? Es gab so ein paar Kleinigkeiten zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Die sollen. Und
zum 16.
Das habe ich gar nicht reingenommen, weil es ist mir zu weit weg. Also ich rede ja gerne über Gerüchte und ich mag das ja auch, aber ich meine, ich habe ja noch nicht mein iPhone 15 in der Hand gehabt und warum soll ich dann über das iPhone 16 sprechen? Also
Ja, okay, im 15er kannst du auch noch nicht in der Hand gehabt haben.
Ja, aber ich meine ja, es ist ja noch nicht mehr draußen. Und, sorry.
Wir haben schon die Gerüchte zu dem 16er, ja.
Genau.
Ah, und wie das 17er und wenn du bis jetzt noch nicht abgegradet hast, das sind die Vorteile zu, oder das sind die Funktionen, die du mit dem 15er und iOS 17 jetzt neu kriegst, ja. Und wenn du noch ein Jahr wartest, das soll mit dem 16er kommen. Freunde, ey, irgendwo hört's auf.
Ja, so ist es. Naja, also die größte Gerüchtesituation, die wir diese Woche hatten, dass die Dinger wohl in Anführungsstrichen wesentlich größere Akkus bekommen sollen. Ich habe mir jetzt
gerne genommen.
Das kann man immer gebrauchen. Also ich denke, das kann jeder gebrauchen. Und ich habe mir zwar jetzt die Milliampere-Stunden-Zahlen ja aufgeschrieben, aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, die alle vorzulesen. ist auch sinnlos. Ich kann jetzt ja mal eine Zahl rauspicken. Das 15 Pro Max soll 4852 Milliampere-Stunden haben. Und als Durchschnittswert kann man sagen, alle Geräte bekommen mehr als 10% Akkukapazität. Wie sich das natürlich dann auch auf die Laufzeit auswirken wird, das ist natürlich fraglich, was an zusätzlichen Funktionen reinkommt, was an zusätzlichen Chips reinkommt. Man kann aber davon ausgehen, wenn der A17 auf 0,3 Nanometer Produktionsbreite basieren wird, dass sich im Großen und Ganzen das Ding wahrscheinlich länger betreiben lassen wird. In Kombination natürlich dann auch mit dem größeren Akku etc. Könnte man auch längere Akkulaufzeiten bekommen. Ist jetzt so meine Spekulation. Die andere Spekulation hat mir gar nicht so gut gefallen, oder die Aussage, obwohl die jetzt kommt, die hat mir ganz gut gefallen, angeblich sollen die Pro-Geräte nicht mehr bei 128 GB starten, sondern bei 256 GB. Das wäre schön. Allerdings sollen die normalen Modelle weiterhin bei 128 GB bleiben. Des Weiteren soll ein...
Schön wäre ja, wenn zu den alten Preisen du einfach doppelt, wie gesagt, 256 GB dann bekommen
da würdest. Aber
wahrscheinlich fangen die Preise dann bei den 256 GB Preisen an, wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, da kommen wir gleich zu. Und der Produktionsoutput soll auf 12% heraufgesetzt worden sein im Vergleich zum 14er. Also anscheinend ist sich Apple... oder glaubt Apple, dass die Dinger sich gut verkaufen werden? Okay, schauen wir mal. Und Jeff Poo hat gesagt, dass die Dinger teurer werden. Das hat er heute noch ein bisschen.
Überraschung, ja.
Es hat er heute noch ein bisschen eingegrenzt. Mittlerweile hat er gesagt, dass sich das nur noch auf das Pro Max beziehen wird. Also das Spitzenmodell, das soll teurer werden als das 14 Pro Max. Und er geht deswegen davon aus, weil es eine Funktion hat, die die anderen Modelle nicht haben, und diese Periscope-Geschichte, also die Periscope-Kamera, das soll ja ein Exklusiv-Feature für das Pro Max sein.
Und das soll hoffentlich bitte nicht zu geil werden, weil dann,
Und deswegen geht er davon aus, dass...
Ich bin ja so ein Kamerasverrückter, ja, im Telefon, ja.
Genau dieses Gerät auch teurer werden wird. Und ich habe so innerlich schon für mich persönlich mit den Pro und mit den Pro Max Geräten abgeschlossen. Ich glaube, ich werde nur ein Standardgerät kaufen. Also wenn sich das preislich so entwickelt, weil man hat ja irgendwo so eine Schmerzgrenze, die man sich, gesetzt hat. Und ich glaube, diese Schmerzgrenze wird überschritten werden. Und deswegen wird es wahrscheinlich nur ein 15, vielleicht ein 15 Plus. Da muss ich gucken, wie es preislich aussehen wird. Oder ob überhaupt ein Plus-Gerät kommen wird. Das ist ja auch gar nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube nicht, dass ich dann in die Pro-Serie einsteigen werde. Weil man muss ja mal die Kirche im Dorf lassen. So ist es.
Auch gerade jetzt wieder mit Periscope oder so, weil ich eben gesagt habe, hoffentlich wird es nicht so geil. Auch da müsste man ja eigentlich sagen, okay, das ist eine V1. Ja. Jetzt quasi im iPhone, auch wenn wir bei dem 15, wie gesagt, beim iPhone 15 jetzt sind, das ist das erste Mal, dass Apple hat die Technik verbaut. Da sollte man vielleicht auch mal auf die nächste Version oder auf das 16er vielleicht warten. Aber wie gesagt, je nachdem, wie geil die Kamera da wirklich wird und welche Funktionen die bietet, gerade auch dann wieder zusammen mit iOS 17, was wird da kommen? Und da kann man ja gerade, wenn eine Periscope-Kamera kommen sollte, kann man da davon ausgehen, dass auch da nochmal kräftig an der Software geschraubt wird. Ob ich da beim 15er schon schwach werde. Ich hoffe mal, dass die Technik beim 16er auch nach unten durchtropft, ja, und nicht so ein Pro Max exklusives Ding bleiben wird. Aber da muss man mal gucken, wie groß die Technik, also wirklich dann, wie groß die Hardware sein wird, die im Telefon verbaut wird und dann halt auch einfach ein großes Gerät voraussetzt, ja, um das alles da unterzukriegen. Ich bin mal echt gespannt. Ich hatte ja mich eigentlich von den großen Geräten verabschiedet. Aber mal gucken, ob mich das da wieder auf die dunkle Seite quasi ziehen kann. Ja.
Ja. Ich meine.
Weil bis auf ein paar Ausnahmen bin ich mittlerweile von meinen Kameras weg. Ja. Ich fotografiere nur noch ausschließlich mit dem iPhone. Mhm. Oder filme mit dem iPhone. Und wie gesagt, bis auf so 2-3 Ausnahmen. Und wenn, wir müssen mal abwarten, wie es wirklich wird,
ja, wenn es da ist. September ist ja nicht mehr so lange hin. Schauen wir mal.
Ja, da wird auch die Vernunft wieder siegen, weil wie gesagt, wenn das wirklich auch nochmal teurer wird und die Preise dann und wie gesagt, wenn du dann noch mehr filmen und fotografieren willst mit dem Ding vielleicht, brauchst du ja auch wieder entsprechend Gigabytes und das wird ja auch wieder das wäre ein teurer Spaß, ey.
Ja. Gut. Es gab in der Beta-Version von iOS 17 neue Hinweise darauf, dass MagSafe-Zubehör abgedatet wird. Man geht davon aus, dass es ein neues Battery Pack geben wird. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 3 Jahre alt. Ich meine, die Zeit vergeht. Ich dachte erst, das ist doch gar nicht so alt. Und der MagSafe Charger, der ist jetzt mittlerweile auch 4 Jahre alt. Der soll abgedatet werden. Allerdings, was man da updaten will, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Es war ja in der Gerüchteküche, dass es weitere Farboptionen geben soll. Okay. Aber vom Rest her weiß ich nicht, was man an dem Charger updaten kann oder soll. Allgemein wünsche ich mir ehrlicherweise von Apple sowieso mehr MagSafe-Zubehör. Ich sehe, das ist ein Markt, den sie komplett links liegen lassen. Also, wir haben im Endeffekt
mit einem Markt aufgeben oder links liegen lassen, da hat ja Apple auch kein Problem. Guck mal, wie lange es gedauert hat, bis wir wieder Displays bekommen haben. Die haben die Router obwohl es eigentlich sehr schöne Geräte waren, ja, haben sie die Router und auch die Time Capsule abgeschafft.
Ja.
Da würde ich mir eigentlich auch wieder was Neues wünschen.
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, da hat Apple kein Problem
mit. Und vor allen Dingen, jetzt nochmal auf diese Router-Geschichte oder diese AirPods zurückzukommen. Mhm. Apple hat dieses ganze HomeKit-Business am Start. Und ich meine, das wäre doch das Herzstück, wenn sie einen ordentlichen Router, einen ordentlichen AirPod Express oder AirPod Extreme rein bauen würden oder entwickeln würden in Kombination mit einer Time-Machine-Kompatibilität, also Time Capsule, das wäre doch Wahnsinn, weil das könnten sie doch alles optimal aufeinander abstimmen, wenn sie da so ein Herzstück entwickeln würden. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie den Markt quasi komplett verlassen haben. Und die Time Capsule war sehr beliebt mit allen Vorteilen und auch mit allen Nachteilen, die sie hatte. Aber sie war sehr beliebt.
Ja.
Und sie müssen ja noch nicht mal eine verkaufen mit eingebauter Festplatte. Es reicht ja, wenn es wieder einen USB-C-Anschluss gibt, wo man wieder eine externe Platte anschließen kann. Das gab es ja vorher auch. Also wenn sie jetzt keinen Bock haben auf irgendwelche Festplatten oder Speicher oder was weiß ich, oder meinetwegen machen sie eine mit einem SD-Karten-Slot, die gibt es ja heute mittlerweile auch in sehr großen Kapazitäten, da müsste man vielleicht schon zwei Slots reinbauen.
Ich würde mir da wünschen, von mir aus auch gerne wieder dieses Tower-Design und du haust da einfach einen NVMe-Slot mit rein. Dass du eine M2 reinhauen kannst, hier selbst.
Ja, oder einfach ein USB-C-Anschluss reicht auch meinetwegen.
Ja, das aber wie gesagt, gerade so hier ein integriert, von außen von mir aus sehr leicht zugänglich, wenn, dann willst du ja gleich alle Wünsche erfüllt haben.
Ja, ja.
Und dann kannst du die da reinstecken und haust dann die Größe rein, die dir halt preislich passt.
Ja.
Und hast dann nochmal schön für Backups, oder auch für, mein Gott, auch als Datenspeicher, als Datengrab, von mir aus, noch nicht mal unbedingt für Backups, aber die du dann einfach ins Netzwerk schieben kannst. Und wenn es auch vielleicht deine iPhoto-Bibliothek ist, die du da drauf haust, weil die mittlerweile Ausmaße angenommen hat und dein MacBook Air da total überfordert ist, aber das sind halt so Märkte, die Apple, wo sie sich halt verabschiedet hat,
Ja, plus es würde perfekt ins Portfolio passen, gerade wenn man sich diesen ganzen HomeKit-Bereich anguckt.
Ja, aber okay. Das sind so Sachen, die stehen ganz oben auf dem Wunschzettel,
Auf jeden Fall. Ja, und das Konzept von der AirPod Extreme, du konntest ja nicht nur eine Platte anschließen, du konntest ja auch einen Drucker ins Netzwerk reinbringen, das war
genau.
Super. Also, nein, egal. Aber es gibt noch eine andere Sache. Es gibt ein Interview, was geführt worden ist, mit der Frau Laura Metz von Apple, zuständig für Mac Product Marketing. Die war mir vorher eigentlich gar kein Begriff. Ganz neuer Name für mich persönlich, aber okay. Und letztendlich kam dabei raus, dass das MacBook Air 15 Zoll so mit dem Intel Chips gar nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht hätte sie das etwas einschränken sollen, in der Vorstellung, die Apple hat, nicht möglich wäre, weil es gibt ja im Windows-Bereich genügend 15 Zoll Geräte. Die sind allerdings natürlich nicht in dieser Dünne am Markt. Also ich glaube, man hätte das ein bisschen und konkretisieren selbst, sollen. Ne?
Ja, und selbst wenn sie in ähnlichem Design da sind, hast du ja die Problematik der Hitzeentwicklung und der Kühlung. Und das ist ja auch das, was in einigen Testberichten ja auch dann immer erwähnt wird. Ja, hier, du hast hier einen MacBook Air Konkurrent und Intel Basis und hier, keine Ahnung, 500 Gigabyte, sage ich schon, Gigahertz.
Ja.
Und welche, wo da mit welchen Taktraten um sich geschmissen wird, und dass du da halt nicht unbedingt jetzt den kleinsten Mobile Chip drin hast, sondern hier die und die Prozessorversion. Ja, und dann sagen sie, du kriegst ja Temperaturen, da kannst du das Ding nicht im Schoß stehen haben, beziehungsweise der Lüfter dreht die ganze Zeit wie blöd, Klar gibt's ja auch wieder andere Geräte, die das besser im Griff haben, aber gerade als MacBook Air-Nutzer willst du das ja im Prinzip alles nicht haben.
So ist es, genau.
Und das ist ja auch die Problematik, die du damals gesehen hast, mit dem MacBook auf Intel-Basis. Da sind sie ja auch in die Grenze des Chips einfach reingerannt. Sei es jetzt Leistung, Wärmeentwicklung etc. Und ohne die Problematiken, die sich Apple gestellt haben, in der Entwicklung ihrer Hardware, beziehungsweise so, wie sie sich die vorgestellt haben und an die Anforderungen, die sie an Intel gehabt haben damals, hätten wir heute nicht Apple Silicon, ja?
Ja, klar, klar. Ja. Ja, aber das Interview war so ein bisschen unglücklich. Man hätte das ein bisschen, konkretisieren sollen. Aber okay. Das klang so ein bisschen wie Intel-Bashing.
Ja, berechtigterweise, weil wie gesagt, das, was sich Apple halt vorgestellt hat,
klar.
In welche Richtung Intel auch die Entwicklung hätte machen sollen, beziehungsweise dass es da einfach zu schleppend und zu langsam voranging und Intel mit ihrer Architektur eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt hat. Und Apple hat das ja gesehen mit der Entwicklung im iPhone und auch gerade die A-Prozessoren und wie weit das gehen kann, ja, und hat ja lange und auch sehr erfolgreich mit Intel zusammengearbeitet, aber dann irgendwo gesehen, so geht's nicht weiter, ja. Zumindest mal nicht für uns. Wie gesagt, du hast ja alle anderen, die ja nach wie vor auch sehr gute Geräte mit Intel bauen, wo du aber dann halt wieder gewisse Kompromisse eingehen musst, aber da ja auch dann wieder unterwegs bist, ja, zu Einstiegspreisen, die kann dir Apple halt nicht geben, ja. Und auch, wie gesagt, mit anderen, aber du hast ja auch andere Ansprüche dann einfach an die Hardware.
Ja.
Und in dem bleiben wir mal bei Äpfeln, ja, im Vergleich, da bist du natürlich auch ruckzuck wieder in Preisregionen, die Apple sehr ähnlich sind, die designtechnisch und leistungsfähig und ausstattungsmäßig auch halt sehr nah bei Apple sind, wo du aber, und das wissen die Hersteller auch, beziehungsweise Microsoft sagt das ja auch, wo du aber aufgrund der Architektur halt wieder Probleme zu lösen hast, die Apple halt für sich mit Apple Silicon gelöst hat.
Ja, klar.
Nicht ohne Grund setzte oder besucht Intel ja da auch in dem Bereich, gerade was ARM-Entwicklung betrifft, da halt ein bisschen Gas zu geben, beziehungsweise halt ihre Partner da auch in die Richtung zu drücken, ja, dass sie da entsprechend Preis Gas geben. Mal gucken, wie lange es dauert, bis man da mit Windows ARM dann auch gerade Geräte sieht, die halt in der Leistungsklasse liegen, wie Apple aktuell halt mit ihren M2 liegt. Ja.
Ja.
Da hätte ich mir eigentlich auch schnelle Reaktionen gewünscht, weil da halt auch wieder, wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, ja. Aber mal gucken, da tut sich ja einiges.
Ja, also.
Da warten wir die nächsten Monate ja auch auf einiges, gerade im Intel-ARM-Bereich. Bin ich mal gespannt, ob das so sich bewahrheitet zum Ende des Jahres, was erwartet wird. Bin ich mal gespannt, ja, aber.
Naja, gut, ich meine, selbst bei Intel, bei Apple wird es ja jetzt erstmal, wenn man jetzt die Prognosen, wenn man jetzt den Prognosen Glauben schenken mag, etwas langsamer weitergehen. Die nächsten Updates auf M3, die sollen ja erst Anfang nächsten Jahres kommen. Also die Schlagzahl, die wird jetzt ja auch etwas langsamer. Also es ging ja gerade am Anfang, ging es ja Schlag auf Schlag, wo wir jetzt stehen. Das ging ja jetzt alles sehr, sehr zügig. Wenn man bedenkt, vom ersten M1 bis zum M2 Ultra, das ging ja jetzt alles sehr, sehr schnell entwicklungstechnisch. Und ich denke mal, jetzt wird Apple auch so ein bisschen ins langsame Fahrwasser reinkommen und wieder auf normale Produktzyklen kommen. Es ist ja unlogisch, dass man jetzt in dieser Geschwindigkeit weitermacht, sage ich jetzt mal. Also
unlogisch ist es nicht. Ich denke, Apple wäre es ganz recht, wenn sie ähnlich oder analog zum iPhone auch mit den Apple Silicon Chips für die Macs halt jährlich was machen können, weil es ja auch gerade aus dem Intel-Bereich vorgelebt wurde die ganzen Jahre, dass du halt stetig Prozessor-Upgrades hast, dass die Leistung sich immer weiter verbessert, dass, wie gesagt, jedes Jahr da schneller ist. Inwieweit das, wie gesagt, jetzt für Apple gerade im Consumer-Bereich Sinn macht, wo nicht jedes Jahr ja auch geupgradet wird,
ist
eine ganz andere Frage.
Ja.
Wie gesagt, dass die Pros und auch der Mac Pro da irgendwo in einer anderen Geschichte drin sind, weil, wie gesagt, gerade professionelle Anwender, wenn du denen ständig gerade bedeutungsvolle Updates geben kannst und nicht irgendwelche Nachkomma Rundungskorrekturen ja in dem Leistungsbereich dann bringst mit den Prozessor Upgrades, dass die wirklich davon profitieren können, dann sind die auch da im Update Zyklus mit drin, dann kaufen die sich auch jedes Jahr oder jedes anderthalb Jahr kaufen die sich neue Hardware, weil das auch für sie einfach im Produktionsablauf
ja klar
was bringt. Ja, aber wie gesagt, mir als Konsumer.
Ja, also nicht nur Gott, messbare,
ob das MacBook sondern er jetzt ein M2 hat oder ein M3. Wo macht das großen Unterschied? Ja, oder gerade zum M1, zum M2, auch mit dem, was er gebracht hat. Was macht das für mich einen Unterschied mit den E-Mails, die ich schreibe? Ja.
Nicht nur E-Mails, selbst wenn du.
Ja, nee, aber wie gesagt, im übertragenen Sinne.
Naja. Ja.
Wo macht das einen Unterschied? Ja. Deswegen, wie gesagt, da macht es auch nicht unbedingt jetzt Sinn, so viel Geld in die Entwicklung in die Entwicklung einfach reinzustecken. Ich kaufe mir, wie gesagt, nicht jedes Jahr ein neues MacBook oder ein Mac Mini. Aber sie sind da schon im Zwang, auch was machen zu müssen. Gerade weil, wie gesagt, die Pros halt da sind. Ja, und das ist den Markt dafür nicht unterschätzen. Wie gesagt, Mac Pro nochmal ein anderes Thema. Aber auch da würde so ein M3 Extreme auch nochmal zeigen, ja, hier, Freunde.
Ja, klar.
Gebt mal bitte $10,000 für euren Mac Pro aus. Ja. Und da gäbe es auch genug, die es machen würden, weil sie einfach die Power brauchen. Ja.
Auf jeden Fall.
Und ich denke mal, der Extreme wäre dem Pro auch vorbehalten. Der würde nicht den Weg in den Ultra finden. Ja.
In den Studio finden.
In Studio finden, ja. Genau. In den Studio finden, da hättest du da auf, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, ja, da hättest du auf jeden Fall auch mal das Alleinstellungsmerkmal oder mit den Grund für den Pro. Und wie gesagt, Apple kann sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, weil wo hast du denn da irgendwo jetzt groß den Druck auch vom Wettbewerb?
Ja. Ja. Im Moment besteht kein großartiger Druck von außen.
Intel tut zwar was, aber halt nach wie vor mit ihrer Technik oder mit ihrer Architektur, wie eben schon erwähnt, mit allen Problemen oder Limitierungen, die halt da einfach kommen. Aber wie gesagt, gerade von anderen Herstellern, gerade im ARM-Bereich, ja, kann man ja zum Ende des Jahres noch ein bisschen was erwarten, inwieweit die natürlich dann mit ihren Chips mit einem M3 noch mithalten können, ist halt wieder die Frage, weil Apple bleibt ja nicht stehen.
Nein.
Auch wenn der M3 ein bisschen auf sich warten lässt, ja. Sind sie ja trotzdem da wieder quasi der Standard, an dem sich ja alle anderen messen lassen müssen. Und selbst wenn die jetzt mit ihren Chips M2-Niveau erreichen sollten, spätestens mit einem M3 hat sich die Frage da auch schon wieder erledigt.
Ja. Sie müssen halt den Vorsprung, den sie jetzt immer noch haben, weiter
konsequent
halten können.
Genau.
Und dann ist alles gut.
Na? Ja.
So ist es. Okay.
Ja, wobei selbst wenn sie da irgendwo eingeholt werden sollten, sich die Frage für uns Apple-Nutzer ja eigentlich auch nicht stellt, weil wo kriegst du sonst das Paket?
Das ist richtig.
Es wird interessant für alle Windows-Nutzer.
Naja.
Weil sie dann natürlich dann hoffentlich auch, wie gesagt, dann in der Entwicklung, was Geräte betrifft, dann wieder ähnliche Hardware in die Hand kriegen, sagen wir mal, die Vorteile genießen können, die halt die ARM-Architektur einfach mit sich bringt, ja, dann halt auch mit der Power, ja. Aber unser eins, der halt Apple Hardware und gerade Mac OS halt nutzen will, ja, mein Gott, sollte der M3 irgendwo oder die Leistungsfähigkeit bei Apple da ein bisschen ins Hintertreffen geraten? Ich habe keine Alternative.
So ist es.
Ich kann mir nicht oder noch nicht einen Hackintosh auf ARM-Basis bauen. Ja.
Das wird auch so, so schnell würde ich jetzt nicht sagen. Es wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht kommen.
Genau.
Ja. Davon ist nicht auszugehen.
Ja.
Gut. Tja. Dann schauen wir mal.
Ja, sowieso, wie immer.
Ja, es ist echt so ein bisschen Sommerloch, ne, finde ich, im Moment. Also, haben wir letzte Woche schon gesagt, aber.
Ja, mein Gott, wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde 28, also so ist es nicht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr zwischendrin abgeschweift wären.
Ja, das können wir.
Und vielleicht
wir
noch über das ein oder andere Elektrofahrzeug gesprochen hätten, wie kurz vor der Aufnahme. dann hätten wir jetzt wahrscheinlich die 1,45, 1,50 auch schon wieder geknackt. Also so ist es ja nicht. Aber klar, mit Apple-Themen ist es ein bisschen mau aktuell. Aber mein Gott, so lange hin bis zu den nächsten iPhones ist es ja auch nicht mehr.
Ja, das wird dann wieder nächsten iPhones, dann kommt das nächste mit, dann kommt die, das offizielle iOS-Release zu den iPhones, dann kommt wieder was.
Ja. macOS hast du neu, Anfang nächsten Jahres, wie gesagt, die Vision Pro.
Naja.
Das wird auch nochmal so ein Riesending werden, auch für uns.
Zumindest berichterstattungstechnisch, ja.
Ja, ja, das sag ja. Ja, für uns wird das auch nochmal so ein Riesending. Jetzt nicht unbedingt jetzt als Hardware-Besitzer, weil wenn, dann würde ich ja schon auf die offizielle Version warten und kein nicht so viel Geld in den Import stecken, weil, wie gesagt, ich erwarte schon, dass die Preise da durch die Decke gehen, was jetzt so Secondhand in Anführungszeichen betrifft. Klar, Neugeräte, aber wenn du alleine mal guckst, wie die Steam Deck damals gehandelt wurde, nach dem Verkaufsstart hier bei uns ja auch in Deutschland, wie die gehandelt wurde, weil einfach so wenig Stückzahlen verfügbar waren, zu welche Preise da ausgerufen wurden. Ja, wie gesagt, das wird nicht anders aussehen bei der Vision Pro. Mhm. Ja, die Preise werden durch die Decke gehen. Und wie gesagt, klar, wer das ausgeben will, dafür soll es tun. Ja, ich würde zumindest mal auf den deutschen Start warten.
Ja.
Und selbst da, wie gesagt, die Vernunft ist größer als die Vision Pro jetzt, ja. Weil das ist schon eine ordentliche Ansage, der Preis.
Ja, klar.
Und wenn sie dann zum Verkaufsstart in Deutschland immer noch so knapp ist und du da auch wieder quasi ein Gerät nur direkt über den Secondhand-Markt kriegst, ja, beziehungsweise, was heißt Secondhand, ja, das sind ja Neugeräte, die ja direkt da ihren Weg finden. Nee, das wäre ich nicht bereit zu zahlen für so ein Ding, ja.
Ja. Naja, schauen wir mal. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Gut, ich würde sagen, dann lass uns das Ding für heute dicht machen.
Mhm.
Dann haben wir unseren Zeitplan auch eingehalten, den wir uns hier gesetzt haben.
Genau, ja.
Und
den du heute mal vorgegeben hast.
Ich habe den Zeitplan vorgegeben, okay. Ja.
Hey, du hast gesagt, du willst bis dann fertig sein. Wir sind zwar, wir haben da zwar noch ein bisschen Luft, aber passt doch.
Dann ist die Post-Production auch schneller fertig, logischerweise, genau. Wenn wir schneller.
Oder dann schaffst du es bis zu deinem Ziel auf jeden Fall auch mit der Post.
Ja. So ist das. Gut, und wenn alles gut geht und wir nicht am Wochenende geschmolzen sind, dann hören wir uns am nächsten Wochenende.
Spätes nächstes Wochenende wieder, weil ich habe auf jeden Fall Freitag und Samstag Einladungen zu Geburtstagen. Also wird es wahrscheinlich auf Aufnahme am Sonntag hinauslaufen. Also früher braucht, glaube ich, keiner mit einer Folge zu rechnen als Sonntag nächste Woche, ja.
Okay.
So viel kann ich schon mal sagen.
Okay, dann schauen wir mal. Ja, dann hören wir uns irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau,
bis dann. Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.